Sun Times. Außenpolitik ganz nah. Wir entdecken die Welt. Analysen, Meinungen und Geschichten zu den Hintergründen internationaler Politik. Diese Folge wird unterstützt von unseren Premium-Mitgliedern auf foreigntimes.de.
Heute ist Dienstag, der 16. Juni 2026. Willkommen zur 99. Folge der Foreign Times. Heute wird es um den sich wandelnden Einfluss Russlands im Nahen Osten gehen und dazu begrüße ich recht herzlich Hanna Notte. Hallo Hanna.
Hallo Marco, freut mich.
Hanna, du warst zwar schon da, ich frage es aber trotzdem, wer bist du und was machst du?
Ich bin Leiterin des Eurasien-Programmes beim James Martin Center for Non-Proliferation Studies. Das ist ein kleiner Think Tank, der in den USA sitzt, in Monterey, Kalifornien und in Washington, D.C., und wir haben auch ein Büro in Wien und es ist ein Think Tank, der sich vor allem mit der nuklearen Rüstungskontrolle und Nichtverbreitung beschäftigt. Und ich habe da das Russland-Portfolio, arbeite aber zusätzlich auch noch beim CSIS, also beim Center for Strategic and International Studies in Washington und beim Kennan Institute. Also ich arbeite viel zur russischen Außen- und Sicherheitspolitik, vor allem Russlands Beziehungen mit Ländern des Nahen Ostens und lebe und arbeite in Berlin.
Und im August kommt ein Buch von dir raus.
Ganz genau, auf Englisch tatsächlich, bei einem amerikanischen Verlag, Norton. Der Titel des Buches ist »We Shall Outlast Them, Putin's Global Campaign to Defeat the West«. Und das Buch erzählt sozusagen die globale Geschichte des Ukraine-Krieges seit der russischen Vollinvasion im Februar 2022. Also wie Russland im Prinzip seine ganze Außen- und Sicherheitspolitik umgestellt hat, um eben der Führung dieses Krieges zu dienen. Und also diese ganze Außenpolitik dem Kriegsziel im Prinzip untergeordnet hat und eben versucht hat, wirtschaftliche Unterstützung in nicht-westlichen Staaten zu generieren, den Krieg der Narrative zu diesem Ukraine-Krieg in Ländern des globalen Südens auszufechten und solche Themen.
Dazu machen wir hoffentlich dann nochmal gesonderten Podcast, aber heute haben wir eine etwas andere Themenlage und seit unserem letzten Gespräch, ich glaube im November 2024 war das, ich habe gedacht, huch, so lange ist das schon her, ich dachte, wir hätten letztes Jahr einmal geredet, aber da war ja damals schon absehbar, dass der Nahe Osten kein Selbstläufer für Russland ist, also was wir damals noch nicht wussten, Dezember 2024 klappte das Assad-Regime zusammen, in Syrien gab es große Veränderungen, aus heutiger Sicht würde ich sagen, erstmal zum Positiven, auch wenn es sicherlich nicht leicht ist, was dort vonstatten geht. Aber es war auch ein herber Rückschlag für Russland, ne? Und war auch für den Iran. Aber wie hat Russland diesen Zusammenbruch gemanagt?
Ja, ich stimme dir zu, dass der Fall des Assad-Regimes Ende 2024 ein herber Rückschlag für Russland war. Russland hatte ja über Jahrzehnte in die Beziehungen mit dem Assad-Regime investiert, war dann, wie wir wissen, sogar 2015 bereit, militärisch in den Bürgerkrieg einzuschreiten, um das Assad-Regime zu retten und hat dann ab 2015 eine sehr robuste Präsenz in Syrien ausgebaut, nicht nur mit den Militärstützpunkten an der syrischen Küste, also dem Luftwaffenstützpunkt in Khmeimim und dem Hafen, dem Militärhafen in Tartus, sondern auch politisch. Also Russland hatte dann das Astana-Format gegründet, Anfang 2017, gemeinsam mit Iran und der Türkei und so im Prinzip wirklich den weiteren Fortgang dieses Krieges und auch dann der politischen Gespräche maßgeblich beeinflusst, was Russland natürlich auch sehr, sehr viel Einfluss mit allen anderen regionalen Akteuren, also mit Israel, mit den Golfstaaten, mit der Türkei gab. Dann stürzte das Regime, das Assad-Regime, Ende 2024. Und was wir in der russischen Reaktion sahen, war im Prinzip eine 180-Grad-Kehrtwende. Also man hat sofort begonnen, mit den neuen Machthabern in Damaskus zu reden, auch die eigene Rhetorik HTS gegenüber zu verändern. Also über Nacht hießen die dann eben nicht mehr Terroristen, sondern es war sozusagen die neue Machtelite in Syrien, mit denen man reden musste. Und bereits Ende Januar 2025, also 6-7 Wochen nach Fall des Assad-Regimes, kam eine erste russische Delegation nach Damaskus, um Gespräche zu führen über die neuen Beziehungen. Und hier ging es Russland natürlich von Anfang an, und es geht auch nach wie vor allem um den Beibehalt des russischen Zugangs zu den Militärstützpunkten. Also das ist absolute Priorität für Russland. Und dann hat man versucht, den Syrern was anzubieten. Also es gab dann letztes Jahr im Frühjahr einige Lieferungen durch Russland, Benzin, Öllieferungen, Getreidelieferungen, um der syrischen Seite auch, ne, in dieser schweren Zeit was anzubieten. Und was ganz interessant ist, Marco, ist hier sich die syrische Kalkulation anzuschauen, weil Al-Shara hat sich Zeit gelassen. Also man wollte sozusagen Russland, die ehemalige Nemesis, nicht zu begeistert empfangen. Und natürlich ist er erstmal in die Golfstaaten gereist. Russland war hier nicht die erste Adresse für diese neue Regierung. Und es hat dann bis zum Sommer gedauert, bis eine erste syrische Delegation relativ hochrangig nach Moskau gereist ist. Aber nochmal, man hat das nicht zu offen und zu schnell vollziehen wollen. Und die Syrer haben beispielsweise auch mit der Ukraine dann am Rande der VN-Generalversammlung im September auch Beziehungen normalisiert. Also dieser Wille, eine ausgewogenere Außenpolitik zu betreiben, als es noch unter Assad der Fall war. Aber was war hier Al-Sharas Kalkulation? Vermutlich vor allem die Idee, dass es keinen Sinn macht und keine gute Idee ist für die Syrer, Russland jetzt zu sehr vor den Kopf zu stoßen. Man hat viele Baustellen, innenpolitisch, regional. Man will deswegen, so hat er das ja letztes Jahr verkündet, eine Außenpolitik der Zero Problems, also der Null Probleme. Und man versteht, dass Russland eine Großmacht ist, mit Vetorecht im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen. Und da macht es keinen Sinn, die Russen vor den Kopf zu stoßen. Gleichzeitig haben die Syrer vermutlich auch kalkuliert, dass es gar nicht so schlecht ist, Russland als einen eingeschränkten Machtfaktor weiterhin in Syrien beizubehalten, weil man dann auch ein Gegengewicht zum Beispiel gegen die Israelis hat oder gegen andere regionale Mächte, die dann versuchen, hier im neuen Syrien an Einfluss zu gewinnen. Und so kam es, dass wir heute, also im Juni 2016, in einer Lage sind, in der Russland seine Hauptmilitärstützpunkte in Syrien weiter beibehalten hat. Al-Shara war mittlerweile schon zweimal in Moskau, einmal im Oktober letzten Jahres und dann auch nochmal im Januar diesen Jahres, wo er sehr feierlich empfangen wurde, auch auf höchster Ebene. Es wird gemunkelt, dass Russland zu Waffenlieferungen an Syrien bereit ist, wobei noch keine Details bekannt sind, um welche Unterstützung es sich hier handeln soll. Genau, und ich habe jetzt kürzlich in der russischen Presse gelesen, dass auch das russische Haus, also eine Art Kulturzentrum in Damaskus, wieder eröffnet werden soll. Also man hat es hier aus russischer Perspektive vermocht, das Schlimmste zu verhindern, was auch viele im Dezember 2024 ja vorhergesagt haben, nämlich dass man sozusagen aus Syrien verbannt wird. Und man hat eben jetzt weiterhin Zugang zu diesen Hauptmilitärstützpunkten. Ich will noch abschließend sagen, dass Russland aber durchaus mit Einschränkungen zu kämpfen hat, was jetzt den Einfluss in diesem neuen Syrien betrifft. Also einmal gab es Berichte darüber, dass sich das russische Militär, welches nach wie vor in eingeschränkten Zahlen präsent ist in Syrien, dass sich dieses nur mit Einschränkungen fortbewegen kann. Wir wissen zudem, dass sich Russland von manchen Stützpunkten, beispielsweise im Nordosten Syriens, also in Kamischli, Anfang des Jahres zurückgezogen hat. Und es hieß jetzt kürzlich, dass Khmeimim, also der Luftwaffenstützpunkt, in eine Art Trainingzentrum umgewandelt werden soll für syrische Streitkräfte und dann auch unter gemeinsames syrisch-russisches Management gestellt werden soll. Also Russland kann sozusagen die Militärstützpunkte auch nicht mehr so nutzen wie noch zu Assads Zeiten. Ne? Also man behält sozusagen einen Stützpunkt, von dem, ich glaube, die russische Politik hofft, dass, wenn der Ukraine-Krieg irgendwann enden sollte, dass man dann sozusagen eine Basis hat, von der aus man auch im Nahen Osten wieder ambitionierter militärische Macht projizieren könnte. Aber ob das Russland sozusagen in der Zukunft gelingen wird, da sehe ich noch große Fragezeichen.
Ich glaube, in Tartus haben sie dann noch den Hafenmanagementvertrag gekündigt, ne?
Aber nur für den kommerziellen Teil des Hafens.
Ja,
das wurde
genau.
Dann an eine emiratische Firma gegeben, genau. Aber die separate Vereinbarung, die den Zugang für die russische Flotte reguliert, der wurde nicht aufgekündigt. Ist es wichtig, zwischen dem kommerziellen und dem militärischen Teil des Hafens zu unterscheiden.
So, aber generell sind sie da nur noch quasi geduldet. Also es gibt jetzt kein offizielles Abkommen mehr, so wie das unter Assad damals noch der Fall war. Oder wie ist jetzt das neue Konstrukt?
Es wurden keine Abkommen aufgekündigt offiziell. Ja, das ist eben das Wichtige. Aber die Verhandlungen laufen nach wie vor weiter. Da ist das letzte Wort, so wie es jetzt zumindest aus der öffentlichen Berichterstattung scheint, noch nicht gesprochen. Wie gesagt, die letzten Berichte suggerieren, dass die Syrer jetzt diese Stützpunkte eben in Trainingszentren umwandeln wollen und auch unter gemeinschaftliches russisch-syrisches Management stellen. Das würde ja dann auch die Rechtsform dieser Stützpunkte sozusagen verändern. Aber so wie ich es verstehe, gibt es da noch keine finale Vereinbarung zu.
Okay, also es ist eher fluide.
Genau.
Aber es spricht jetzt im Grunde schon dafür, dass man so einen gewissen Abstand zu Russland wahren möchte, sich aber überlegt, ob man sie noch so ein bisschen auch als Checks and Balances drin hält, ne? Also gerade so gegenüber Israel zum Beispiel.
Ganz genau. Man hat ja auch, was diese ausgewogenere Außenpolitik betrifft, der ukrainische Präsident Zelensky kam ja auch gemeinsam mit einer türkischen Delegation vor einigen Wochen nach Damaskus. Das war auch so das deutlichste Signal, dass man hier aus syrischer Perspektive auch bereit ist, mit den Ukrainern zu reden, was in Moskau natürlich auch Unmut verursacht. Also eine balanciertere Außenpolitik. Aber nochmal, gleichzeitig sieht man da keinen Wert darin, Russland vor den Kopf zu stoßen. Also man versucht da mit allen zu reden.
Jetzt haben wir aktuell den Krieg der USA und Israels gegen Iran, Memorandum of Understanding haben wir jetzt gerade geschlossen, da müssen wir, glaube ich, nochmal gucken, was draus wird, aber bei dem Russland sehr aktiv Iran unterstützt haben soll, also auf alle Fälle mit Geheimdienstinformationen und Satellitenbildern, ob es da den einen oder anderen Schmuggel von Waffen oder sonstigem gab, kann man nur vermuten, da habe ich nichts Offizielles gefunden. In jedem Fall ist das wesentlich mehr als China für Iran tat, würde ich mal behaupten. Und ja, wie genau Iran jetzt aus dem Krieg rauskommt, müssen wir noch sehen. Aber es sieht doch schon so aus, als ob Russland da seine Bande zu Iran stärken konnte. Und ich meine, die Iraner haben ja auch eine sehr wichtige Funktion für die Russen im Ukraine-Krieg gespielt. Also da sieht es doch eher so aus, als ob die Zusammenarbeit gestärkt und damit vorteilhaft für Russland das Ganze verlaufen ist.
Ich würde dir zustimmen, dass dieser Krieg, von dem wir jetzt noch nicht final wissen, endet er wirklich nachhaltig? Wir sind ja jetzt in einer sehr fluiden Situation gerade. Dass dieser Krieg und auch schon der 12-Tage-Krieg im letzten Sommer insgesamt die iranisch-russischen Beziehungen noch weiter stärkt. Ne? Weil Russland hat Unterstützung geliefert, wenn auch in eingeschränktem Maße, was aber der iranischen Seite auch, glaube ich, von Anfang an klar war, dass Russland zurzeit nicht mehr machen kann und auch aus politischen Gründen nicht bereit ist, sozusagen direkt in diesen Krieg einzusteigen. Das war den Iranern letzten Sommer klar und das war den Iranern dieses Mal klar. Und der strategische Partnerschaftsvertrag, der zwischen beiden Seiten unterzeichnet wurde, Anfang letzten Jahres, beinhaltet ja auch keine Beistandsklausel explizit. Und das war auch von beiden Seiten in den Verhandlungen so gewünscht. Ja? Also von daher hat man aus iranischer Perspektive das von Russland bekommen, was man erwartet hat. Du hast auf die militärische Unterstützung, die in eingeschränktem Maße erfolgt ist, verwiesen. Aber was auch wichtig ist zu erwähnen, ist die diplomatische Unterstützung, die Russland leistet. Also vor allem für Irans Interessen einzutreten im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen, wo Russland sogar ja vor einigen Wochen bereit war, eine von den Golfstaaten gesponserte Resolution mit einem Veto zu belegen tatsächlich. Das war ein wichtiges Signal der Unterstützung für Iran. Und Russland hat auch vor diesem Krieg, also im letzten Herbst, als der Snapback der Europäer kam, was die Sanktionen gegen Iran betraf, immer wieder den Iran diplomatisch in Schutz genommen. Ja? Also das ist mal ein Punkt. Ich glaube, man ist aus iranischer Perspektive relativ zufrieden mit dem, was Russland geliefert hat. Dann gibt es aber noch einen anderen Grund, von einer noch engeren Beziehung zwischen Iran und Russland in der Zukunft auszugehen. Und das hat ja mit der Tatsache zu tun, dass der Iran zwar jetzt relativ resilient scheint, also relativ stark aus diesem Krieg herauskam, aber trotzdem wurde ja sehr, sehr viel zerstört. Irans Wirtschaft ist in einer sehr, sehr schwierigen Situation und es wurde ja auch militärisch viel zerstört. Und der Iran muss sich jetzt in den kommenden Monaten auch militärisch rekonstituieren, also das Raketenprogramm wieder aufbauen, Fabriken, Drohnenproduktion, da muss vieles wieder aufgebaut werden. Und an wen kann Iran sich hier wenden? Im Prinzip Russland und China. Also ich glaube, dass auch jetzt noch eine stärkere iranische Abhängigkeit von Russland entstehen wird in den kommenden Monaten und Jahren aufgrund dieses Krieges. Jetzt muss man natürlich schauen, was noch in Verhandlungen sozusagen entschieden wird, was überhaupt Irans Kapazitäten betrifft. Aber bisher, so wie ich das sehe, umfasst ja dieser Deal nicht das iranische Raketenprogramm oder auch die iranischen Proxys. Das wurde ja bisweilen ausgeklammert. Also da ist es dann spannend zu sehen, ob es da auch irgendwelche Einschränkungen gibt. Aber ich sehe auch da keine iranische Bereitschaft, sich da auf irgendwelche Einschränkungen einzulassen. Also nochmal, Iran war resilient und wird aber Unterstützung brauchen. Insgesamt würde ich sagen, ist die Lage für Russland heute nach diesem Krieg eine gemischte. Also einmal ist es positiv für Russland, dass der Iran es so vermochte, Widerstand gegen die USA zu leisten. Das ist auch gut für Russlands Narrativ, ne? Dass man sich nicht von dem amerikanischen Hegemon herumschubsen lässt, in die Knie zwingen lässt, ne? Also es befördert auch so das russische Narrativ des Widerstands gegen den hegemonialen Westen, dass der Iran jetzt so resilient schien. Und Russland muss sich bisweilen zumindest jetzt erstmal nicht um Szenarios eines Regime-Change im Iran sorgen. Ich glaube, das war auch die große Sorge, zumindest zu Anfang dieses Krieges. Was ist, wenn dieses Regime in Teheran fällt? Dann hat nämlich Russland dem nicht besonders viel entgegenzusetzen und muss dann sozusagen wie in Syrien um den weiteren Einfluss und die Rolle sozusagen sich sorgen. Und der Regime-Change scheint zumindest jetzt kurz- bis mittelfristig erstmal kein realistisches Szenario. Und das ist sicherlich auch positiv aus russischer Perspektive. Aber ich würde trotzdem mit dir diskutieren wollen, ob jetzt dieser Krieg nur zu einer Stärkung der russischen Position in der Region geführt hat. Da habe ich doch meine Zweifel. Und zwar will ich mal zwei Faktoren hier anführen. Das eine ist, dass Russland von Anfang an auch eine Vermittlerrolle in dieser gesamten Gemengelage einnehmen wollte. Ja, um den Iran-Krieg herum, die Fragen des Nuklearprogramms und so weiter und so fort. Und das ist Russland nicht gelungen. Ja, also Russland hat sich immer wieder angeboten, auch schon im 12-Tage-Krieg im letzten Sommer und auch dieses Mal wieder. Also das Angebot, man könne zum Beispiel mit dem hochangereicherten Uran helfen, man könnte das aus dem Iran abtransportieren, sich darum kümmern. Dieses Angebot legt russische Diplomatie ja wöchentlich vor. Und das wurde bisweilen von den USA abgelehnt. Und man hat auch versucht zu vermitteln. Man war sehr, sehr aktiv, immer wieder im Gespräch mit den Golfstaaten. Aber trotzdem haben dann, ich würde sagen, ne, Pakistan und Katar eher eine Vermittlerrolle eingenommen. Und die Russen waren so ein bisschen, ja, waren so ein Nebenschauplatz. Also man konnte sich hier nicht wirklich als Mediator oder als Vermittler platzieren, was man ganz gerne gemacht hätte. Ne? Das ist ja auch ein Anspruch der russischen Außenpolitik im Nahen Osten, dass man gerne mit am Tisch sitzen würde. Das ist Russland nicht gelungen. Das ist mal das eine. Und das zweite ist, dass aufgrund dieses Krieges und vor allem der Erfahrung der Golfstaaten, die ja unter direkten iranischen Beschuss kamen mit Drohnen in den letzten Wochen und Monaten, diese Staaten jetzt angefangen haben, ihre eigenen Beziehungen noch weiter zu diversifizieren, was konkret auch bedeutet, dass sie Deals mit der Ukraine unterzeichnet haben, was eben Drohnenabwehr betrifft. Die Golfstaaten, also allen voran die Vereinigten Arabischen Emirate, haben natürlich auch die russische Unterstützung für den Iran nicht gerne gesehen. Und also, ne, dass hier sozusagen Russland den Iran direkt befähigt, Golfstaaten anzugreifen, ist dort negativ aufgestoßen. Und deswegen sieht man jetzt eben auch keinen Grund, da Vorsicht walten zu lassen, was eben auch Beziehungen mit der Ukraine betrifft. Und das vielleicht ganz kurz zum Abschluss. Diese ukrainischen Anbandlungen im Nahen Osten, diese Abkommen, die jetzt verhandelt und teilweise auch schon unterzeichnet wurden mit den Golfstaaten, aber auch mit Jordanien, das ist aus russischer Perspektive ja ein relativ neues Phänomen. Also bisher musste man sich um ukrainischen Einfluss im Nahen Osten keine großen Gedanken machen. Das ist jetzt anders und das ist auch auf jeden Fall ein neues Phänomen, was man in Russland nicht gerne sieht.
So, jetzt hast du meine nächste Frage schon so ein bisschen vorweggenommen. Aber vielleicht nochmal eine kurze Rückfrage. Also, dass Russland da irgendwo Vermittler spielt, ist das denn wirklich relevant? Aber was haben die denn davon?
Naja, Russland versteht sich als Großmacht. Russland versteht sich vor allem als Großmacht im Nahen Osten. Wenn wir jetzt mal global schauen, dann hat der außerhalb des post-sowjetischen Raums und Europa, hat ja Russland nach Ende des Kalten Krieges nicht mehr viel Machtprojektion global. Lateinamerika eher wenig, Asien eher wenig. Afrika, da versucht man jetzt den Einfluss wieder stark auszubauen nach 2022. Aber der Nahe Osten ist eben die Region, in der die Sowjetunion schon eine wichtige Rolle gespielt hat, auch gerade in Bezug auf den Konflikt zwischen Israel und den Palästinensern und in dem die Russische Föderation versucht hat, diese Rolle beizubehalten, ne? Diese Rolle zu spielen. Und also der Status, der damit einhergeht, das ist Moskau schon wichtig. Und wenn wir uns mal anschauen, also nach 2015, nach Russlands Eingreifen in Syrien, ich habe ja schon das Astana-Format erwähnt, hatte Russland ja doch irgendwie, hat immer eine Rolle gespielt in den diversen Konflikten der Region, ne? Also man hat, wie gesagt, zu Syrien hat man im Astana-Format mitgeredet. Man hat über die Jahre immer wieder versucht, sich in Bezug auf den Konflikt zwischen Israel und den Palästinensern eine Rolle rauszuschneiden. Und man hat immer wieder die Monopolisierung dieses Verhandlungsprozesses durch die USA kritisiert und hat dann eben gesagt, gut, dann vermitteln wir jetzt unter verschiedenen palästinensischen Gruppierungen in Moskau und füllen diese Rolle aus. Man hat im Libyen-Konflikt mit am Tisch gesessen. Man hat diesen Anspruch und natürlich ganz klar zum Iran, ne? Also Russland war Architektin, Mitarchitektin des JCPOA, des Iran-Nuklearabkommens, welches 2015 abgeschlossen wurde. Dann hat sich die Trump-Regierung 2018 aus diesem Abkommen herausgezogen und danach hat die russische Diplomatie auch eine ganz aktive Rolle gespielt, um ein Abkommen wiederherzustellen. Diese Bemühungen liefen bis Anfang 2022, also bis zur Vollinvasion der Ukraine. Und Russland hat diese Rolle historisch ausgefüllt, ja, zum Iran-Abkommen. Und dass man jetzt sozusagen wieder sich in einer Gemengelage findet, in der amerikanische Außenpolitik eigentlich kein wirkliches Interesse bezeugt, hier Russland mitreden zu lassen, ist, glaube ich, schon etwas, was Russland missfällt. Natürlich hat man gerade alle Hände voll zu tun in der Ukraine und das ist auch die oberste Priorität für die russische Außenpolitik, aber trotzdem würde man auch im Nahen Osten wieder gerne mehr mitreden.
Weiß man denn, wie die Vereinigten Arabischen Emirate es fanden, dass Russland Iran unterstützt hat? Also Russland müsste ja auch ein bisschen dankbar gegenüber den Emiraten sein, weil da unter anderem die Schattenflotte gemanagt wird. Ne? Da gibt es ja viel Berichterstattung drüber, wie das über die Unternehmen vor Ort läuft in Dubai. Also glücklich wäre, ist man da ja bestimmt nicht drüber.
Genau, also das ist eine total spannende Frage, finde ich, weil ich immer wieder geschaut habe, seit Beginn dieses Krieges, Ende Februar 2026, und ich konnte wirklich überhaupt keine offizielle Kritik durch politische Entscheidungsträger in den Golfstaaten finden, dass man sich da offiziell geäußert hätte und da die russische Unterstützung für den Iran kritisiert hätte. Also man hat sich da total zurückgenommen. Man hört eben nur, ich sag mal, anekdotisch oder über Kontakte in der Region, dass gerade den Emiraten das aber sehr missfallen hat, diese russische Unterstützung für Iran, dass man da auch sozusagen jetzt hinter verschlossenen Türen eine Neuausrichtung der Beziehungen grundsätzlich der Außenpolitik sozusagen erörtert, was meines Erachtens nicht dazu führen wird, dass man hier irgendwie die Beziehungen mit Russland komplett einstellt oder einfriert oder dass man da wirklich an einem Bruch interessiert ist. Also das sehe ich überhaupt nicht, weil du hast es schon angesprochen, die Emirate ja doch auch vielschichtige Interessen mit Russland haben, wirtschaftliche Interessen. Da geht es ja nicht nur um die Schattenflotte, sondern es geht grundsätzlich um russische Investitionen und Geld in den Emiraten. Es geht auch darum, dass die VAE eine Rolle gespielt haben in den letzten Monaten, ja, Jahren Gefangenenaustausche zwischen Russland und der Ukraine zu verhandeln. Das ist auch eine Rolle, die die Emirate gerne beibehalten würden, glaube ich, weil es eben auch mit Prestige und Status einhergeht. Man ist den BRICS beigetreten und ist da auch ein Partner Russlands. Also man hat wirklich vielschichtige Interessen. Aber man ist schon, glaube ich, ernüchtert, was diese russische Unterstützung für Iran betrifft. Ich will noch vielleicht kurz dazu sagen, Marco. Also die Tatsache, dass Russland Militärkooperation mit Iran betreibt, das ist ja nichts Neues. Das ist eine Realität, mit der sich die Staaten der Region, also die Golfstaaten und Israel, seit Jahren, wenn nicht Jahrzehnten, abgeben müssen. Und das ist auch, ein Stück weit ist das akzeptiert, ja, so als Fact of Life. Kann man nichts machen. Man hat natürlich immer versucht, auch Einfluss auf Russland zu nehmen, um diese Militärkooperation einzuhegen. Also zu schauen, dass bestimmte Waffensysteme, jetzt zum Beispiel Kampfjets oder die neuesten Raketenabwehrsysteme, dass Russland diese Systeme nicht an Iran liefert und natürlich, dass es nicht das iranische Nuklearprogramm befähigt. Ne? Und da hat man versucht, Einfluss zu nehmen. Das ist ja den Golfstaaten auch teilweise gelungen. Also wir wissen zum Beispiel laut Berichten, dass Russland es in Erwägung zog, ich glaube, das war im Sommer 2024, Raketensysteme an die Houthi-Miliz zu liefern und dass dann der saudische Kronprinz, also Mohammed bin Salman, direkt mit Putin gesprochen hat und ihn gebeten hat, davon abzusehen. Also es gibt so punktuell sozusagen, gab es Anzeichen, dass man hier auf die russische Seite einwirken konnte. Was jetzt in diesem Krieg halt anders ist, ist, dass der Iran zum ersten Mal die Golfstaaten so massiv direkt beschossen hat, ne? Und eben mit diesen Drohnen und dass da eben auch russisches Know-how oder russische Expertise hier Iran vermutlich zugute kam. Und das ist eben einfach jetzt eine andere Gemengelage für die Golfstaaten. Aber nochmal, ein Stück weit akzeptiert man das, aber gleichzeitig, wenn man jetzt von der Ukraine dann eben Systeme, Expertise bekommen kann, um sich gegen diese Drohnenangriffe zu wehren, dann wird man das auch in Anspruch nehmen und wird da keine Rücksicht sozusagen auf Russland nehmen. Also es ist, aber es bleibt weiterhin, glaube ich, ein Balanceakt und ich sehe jetzt hier perspektivisch nicht einen Zusammenbruch in den Beziehungen zwischen Russland und den Golfstaaten.
Also gerade das mit der Ukraine ist ja schon eine recht klare Replik dann auch auf Russland, denke ich mal. Wir wissen auch, glaube ich, nicht, was da so an Nebendeals gibt, wie man der Ukraine dann vielleicht doch noch die ein oder andere Unterstützung zukommen lässt oder es ihr einfacher macht in mancherlei Hinsicht.
Was ich vielleicht noch kurz hinzufügen will, ich glaube, aus ukrainischer Perspektive ist das Wichtigste hier, dass langfristige Verträge abgeschlossen werden. Ne? Also
10 Jahre,
dass langfristig investiert wird, genau. Weil was damit passiert ist, ist sozusagen, dass in nicht-westlichen Staaten und im Nahen Osten, in den Golfstaaten, plötzlich auch ein Interesse an dem nachhaltigen Überleben und der nachhaltigen Prosperität des ukrainischen Staates geschaffen wird. Ne? Und das ist eben auch wichtig für die Ukraine in diesem Kampf gegen Russland.
Etwas vielleicht nicht so ganz mit Russland zusammenhängende Geschichte ist der Austritt der UAE aus der OPEC und damit ja auch in der Folge der OPEC Plus, die ja sich dann irgendwann gegründet hatte. Und das schmälert natürlich wiederum Russlands Einfluss auf den Ölmarkt. Man könnte jetzt sagen, die Ukrainer ballern da so viel Raffineriekapazitäten und Sonstiges weg, dass das vielleicht gerade nicht so entscheidend ist. Aber vielleicht wird es ja an einem anderen Punkt dann doch nochmal entscheidend. Und das ist auf alle Fälle etwas, was die Russen nicht erfreut haben dürfte, diese Entwicklung.
Ja, also Russland hat sich da in der Reaktion sehr, sehr bedeckt gehalten und hat zunächst mal gesagt, dass sozusagen man weiter sich abstimmt mit den anderen Staaten in OPEC Plus, auch wenn die VAE ausgetreten sind. Also man will sich ja auch nicht zu viel exponieren und die VAE zu sehr kritisieren. Inwieweit das jetzt einen Einfluss haben wird sozusagen auf die Ölmärkte und auch russische Einnahmen für den Staatshaushalt, die ja wahnsinnig wichtig sind, das muss man sehen. Da ist ja enorm viel in Bewegung jetzt auch mit der Frage, ob der Iran-Krieg nachhaltig endet, wie schnell wird auch wieder Verkehr in der Straße von Hormuz möglich sein. Da gibt es ja auch ganz unterschiedliche Prognosen gerade aus der Wirtschaft, aus der Industrie. Also wie sich sozusagen der Ölpreis jetzt gestaltet bis Ende des Jahres, das wird von sehr, sehr vielen politischen Faktoren abhängen. Ist aber natürlich sehr wichtig für Russland, weil Russland mit einem großen Staatshaushaltsdefizit zu kämpfen hat.
Ja, und dann vielleicht noch in dem Zusammenhang, also Iran, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber das, was ich jetzt so über die Fähigkeit der russischen Luftverteidigung in den letzten 1-2 Jahren gelesen habe, nicht nur im Nahen Osten, das spricht jetzt nicht gerade dafür, dass man die sich zulegen sollte. Also vielleicht sind die Israelis auch nur einfach sehr gut, ich weiß es nicht, aber da sind auch viele Fragezeichen. Also da kann ich mir schon vorstellen, dass Russland den einen oder anderen Kunden verloren haben dürfte oder potenziellen Kunden für die Zukunft.
Naja, man muss sich auch immer wieder klar machen, dass die Iraner ja nicht die neuesten russischen Systeme hatten für die Luftverteidigung. Ne? Also da gibt es auch schon russische Kapazitäten, die der Iran nicht hatte, die aber auch für Russland ganz gut funktioniert haben bisher in diesem Krieg. Das größere Problem hier, für was jetzt russische Exporte betrifft und ob Russland da an andere Staaten gerade Luftabwehr liefern kann, ist meines Erachtens eher die Tatsache, dass Russland wenig zum Teilen haben wird für Exporte in den kommenden Monaten, wenn das so weitergeht mit ukrainischen Drohnen und vielleicht sogar auch Raketenangriffen auf Russland. Also im Moment sehen wir ja, dass Russland sehr, sehr stark unter Beschuss kommt von ukrainischen Langstreckendrohnen, ja, also russische Städte, russische Flughäfen, russische Ölraffinerien, bis weit ins russische Hinterland rein, jetzt auch die Krim neuerdings, die Ukraine versucht da den Landweg abzuschneiden von Russland. Die russische Luftabwehr wird sich auf Russland fokussieren müssen und bis da viel Kapazitäten gibt, überhaupt an andere Staaten zu liefern, würde ich doch bezweifeln wollen.
Und wie sieht's mit Israel aus? Also ich hatte ja mal den Eindruck, dieses russisch-israelische Verhältnis ist erstaunlich pragmatisch, habe dann aber auch in den letzten Monaten nochmal verstärkt gelernt, dass gerade so in Sachen Syrien ich doch mittlerweile das Gefühl habe, dass den Israelis Assad auch wesentlich lieber war, was es dann vielleicht auch einfacher gemacht hat mit Russland. Also da gibt's ja jetzt auch so einige Belastungsfaktoren zwischen den beiden Ländern.
Ja, das ist ganz spannend, sich das anzuschauen, wie sich das russisch-israelische Verhältnis über die letzten Jahre auch verändert hat durch kleine Höhen und Tiefen. Ich stimme dir zu, dass es insgesamt als pragmatisch zu charakterisieren ist, ne? Also gerade unter Putin gab es ein großes russisches Interesse, die Beziehungen zu Israel zu verbessern, auszubauen. Ich würde sagen, dass eine persönliche Affinität zwischen Bibi Netanyahu und Wladimir Putin hier auch eine positive Rolle gespielt hat über die Jahre, was das Verhältnis betrifft. Und dann kam die russische Vollinvasion der Ukraine, Februar 2022. Und insgesamt hat Israel da ja sehr vorsichtig navigiert. Also hat sich eben westlichen Sanktionen gegenüber Russland nicht angeschlossen, hat sogar anfangs, das war dann noch unter Premierminister Naftali Bennett, versucht zu vermitteln zwischen der Ukraine und Russland. Und ich würde sagen, dieses vorsichtige Lavieren Israels basierte auf drei prinzipiellen Interessen Russlands gegenüber. Einmal die Tatsache, dass Russland präsent war in Syrien, also sozusagen der Nachbar im Norden. Da muss man vorsichtig umgehen. Da hatte man ja auch diese Deconfliction, ja, diesen Telefondraht sozusagen zwischen der israelischen Luftwaffe und der russischen Luftwaffe, um da Zusammenstöße in Syrien zu vermeiden. Das war das eine große Interesse. Das zweite große israelische Interesse war Russlands Beziehung zum Iran und wie könnte Russland Iran noch weiter befähigen und wie kann man das sozusagen eindämmen und hier auf die russische Seite einwirken. Und ein drittes Interesse ist sicherlich auch die jüdische Gemeinschaft in Russland, ja. Die relativ große Gemeinschaft, bei der man auch nicht wollte, dass sie irgendwie unter Druck gerät, in die Bredouille gerät. Das war auch von Anfang an eine vorherrschende Priorität für die israelische Diplomatie, als der Krieg begann, ja. Und dann gab es aber trotzdem auch Abkühlungen im Verhältnis, vor allem als Yair Lapid übernommen hat von Naftali Bennett als Premierminister. Also Lapid hat sich dann doch in der Rhetorik mehr den europäischen Staaten angeschlossen, hat zum Beispiel das Butscha Massaker in der Ukraine durch russische Streitkräfte auch als solches benannt und hat Russland schärfer kritisiert. Dann sahen wir auch eine gewisse Abkühlung im russisch-israelischen Verhältnis. Und nach dem 7. Oktober, also nach der Hamas-Attacke auf Israel 2023, würde ich sagen, hat sich das Verhältnis noch mal weiter abgekühlt, weil dann eben die russische Seite auch recht opportunistisch versucht hat, den Gaza-Krieg irgendwie für die eigenen Propagandazwecke auszunutzen. Also eben dann westliche Politik und Israel scharf kritisiert, medial, aber auch in den Vereinten Nationen. Teilweise würde ich sagen, auch um eben Aufmerksamkeit vom eigenen Krieg gegen die Ukraine abzulenken. Und zu dem Zeitpunkt sahen wir eben auch wieder mehr, ich würde es mal opportunistischen Antisemitismus medial in Russland, haben wir gesehen, ja, um das da auszureizen. Und trotz dieser Abkühlung gab es immer ein vorherrschendes Interesse auf israelischer Seite, trotzdem pragmatische Beziehungen mit der Russischen Föderation aufrechtzuerhalten. Weil, um nochmal auf diese drei Pfeiler zurückzukommen, Russland in Syrien, russisch-iranische Beziehungen und die jüdische Gemeinschaft in Russland, diese drei Interessen bestanden ja weiterhin. Jetzt kann man sagen, mit dem Fall des Assad-Regimes und der damit einhergehenden Schwächung Russlands in Syrien ist das sozusagen weniger prekär für Israel. Das stimmt. Also man muss sich weniger Sorgen machen, dass Russland einem in Syrien sozusagen schaden kann. Aber das russisch-iranische Verhältnis bleibt weiterhin eine Baustelle für Israel, ja. Und eben auch die Frage der jüdischen Gemeinschaft in Russland. Deswegen geht man weiterhin in Israel davon aus, dass man mit Russland reden muss. Und ich würde sagen, das sage ich vielleicht noch kurz abschließend, das war ganz interessant, ich würde sagen, insgesamt gab es letztes Jahr, also 2025, also nach dem Fall Assads und der Rückkehr Donald Trumps ins Weiße Haus, gab es eine leichte Entspannung in den israelisch-russischen Verhältnissen. Also ich glaube auch so diese Idee, Trump redet jetzt ganz offen mit Putin, dann können wir Israel ja auch wieder uns Russland etwas nähern und auch wieder aktiv reden, hat eine Rolle gespielt. Und der Fall Assads natürlich auch. Jetzt im Laufe des derzeitigen Krieges zwischen Israel, den USA und Iran gab es wieder neue leichte Irritationen, weil man natürlich gesehen hat, wie Russland den Iran auch unterstützt. Ich habe eben gesagt, dass die Golfstaaten Russland offiziell nie kritisiert haben für diese Unterstützung. Das Gleiche trifft übrigens auch auf Israel zu. Also wir haben da nicht gesehen, dass Bibi Netanyahu sich irgendwie geäußert hätte zu dieser russischen Unterstützung. Aber die Israelis haben eben andere Mittel und Wege, da ihren Unmut zum Ausdruck zu bringen. Und wir wissen zum Beispiel auch, dass die Israelis, ich glaube, das war im April, wenn ich mich nicht irre, zum Beispiel eine vermeintliche Waffenlieferung über den Seeweg, übers Kaspische Meer auf iranischer Seite bombardiert haben, ja, um sozusagen so ihre roten Linien auch Russland gegenüber zu kommunizieren. Also es gibt wieder leichte Spannungen im russisch-israelischen Verhältnis, aber es ist jetzt nicht in so einem Ausmaß, dass ich hier irgendwie sehen würde, dass das russisch-israelische Verhältnis bricht. Das haben wir in den letzten 4 Jahren nicht gesehen und das werden wir auch meiner Ansicht nach in Zukunft nicht sehen.
Ich glaube, das ist auch ganz selten in solchen Konstrukten, dass es wirklich bricht. Ne? Also da muss schon ziemlich viel passieren. Aber wir haben ja in der letzten Zeit zum Beispiel auch gesehen, dass die Israelis den geklauten Weizen, also den von Russland in der Ukraine geklauten Weizen, gekauft haben. Also da gab es ja ein Schiff, das angelegt hat, was sie auch durchgezogen haben. Also ich weiß nicht, ob man sich da Gutzahl zuschiebt oder so, aber also eine Form von Beziehung scheint es ja da noch zu geben. Ich glaube auch generell ist Russland jetzt nicht so ganz unwichtig als Weizenlieferant für die gesamte Region.
Genau, also es gibt so, wenn wir jetzt mal sozusagen aufs große Ganze in der Region schauen, jetzt nicht nur auf Israel, sondern auf die Staaten der Region insgesamt, gibt es einfach so gewisse Pfeiler der russischen Präsenz und des russischen Einflusses, die eben für die Staaten der Region nach wie vor wichtig sind. Einmal sind es Weizenlieferungen, Getreidelieferungen in der Region. Dann gibt es ja auch einige Staaten, die Interesse haben, im Bereich Kernkraft mit Russland zusammenzuarbeiten. Also Rosatom baut ja nach wie vor an dem Kernkraftwerk in El Daba in Ägypten, aber auch in der Türkei. Und ich glaube, es gibt auch andere Staaten, der Region, die da MOUs mit Rosatom unterzeichnet haben und da durchaus Interesse haben. Und dann gibt es nach wie vor noch russische Waffenlieferungen an Staaten der Region, wobei ich da schon auch sagen würde, dass die im Rückgang sind in den letzten Jahren, was sowohl damit zu tun hat, dass Russland weniger Kapazitäten hat, als auch mit der Tatsache, dass Staaten auch weniger von Russland kaufen wollen. Also insgesamt ist Russland ein immer noch Waffenexporteur, aber nicht mehr ein so wichtiger in die Region. Aber mal abgesehen von diesen spezifischen wirtschaftlichen Interessen, würde ich mal noch einen grundsätzlichen Punkt anführen wollen. Wäre mir auch für mich interessant, da deine Meinung zu hören. Aber ich sehe das nach wie vor, dass Russland in der arabischen Welt als Großmacht angesehen wird, ne? Mit einer langen Geschichte, mit einer globalen Präsenz. Russland ist nochmal ständiges Mitglied im Sicherheitsrat. Es hat Nuklearwaffen und wird immer noch so als Gegenpol zu den USA wahrgenommen. Und die Tatsache, dass eben Russland auch immer wieder als Fürsprecherin für die Palästinenser eintritt, das generiert auch Wohlwollen in der arabischen Welt und ist eben wichtig dort, auch in der öffentlichen Wahrnehmung, in der breiten Wahrnehmung, wo ja westliche Politik und amerikanische Politik als sehr, sehr unausgewogen zugunsten Israels und zulasten der Palästinenser ja natürlich wahrgenommen wird. Ja, und dass Russland eben diese Rolle als Fürsprecherin der Palästinenser auch in der Großmachtpolitik einnimmt. Das ist auch wichtig. Und ich glaube, dass auch alle Staaten der Region ja hedgen wollen, weil sie eine große Unsicherheit verspüren, was die Zukunft der amerikanischen Außenpolitik betrifft, die ja auch sehr erratisch auftritt jetzt unter Donald Trump. Und da will man eben Beziehungen mit vielen verschiedenen Staaten pflegen, um sich möglichst abzusichern. Und Russland ist eben einer dieser Staaten. Aber Russland ist eben auch jetzt nicht der Hauptgegenpol. Ja? Also ein Land wie Saudi-Arabien zum Beispiel hat jetzt auch ein Sicherheitsabkommen mit Pakistan abgeschlossen. Ne? Und man schaut natürlich auch gen China in der Region. Also Russland ist ein Faktor von mehreren, aber gleichzeitig ist es ein wichtiger Spieler, mit dem man eben konstruktive Beziehungen weiterhin pflegen möchte.
Also ich glaube, diese Rolle Chinas, die wird ja ganz gerne übersehen, weil sie jetzt auch nicht so präsent ist. Aber ich glaube, Russland kämpft gar nicht so sehr gegen den Westen im Sinne von bleibe ich relevant, sondern mehr gegen China, weil die gerne relevanter werden wollen.
Ja, da würde ich teilweise tatsächlich widersprechen, weil mein Eindruck ist, und der wurde jetzt durch diesen Krieg nochmal bestätigt und ich glaube auch in der Wahrnehmung in der Region bestätigt, dass China natürlich ein totales Heavyweight ist, was Wirtschaftsmacht betrifft, ja. Aber dass China nach wie vor eigentlich nicht bereit ist, auch sicherheitspolitisch mehr eine Rolle in der Region zu spielen. Also wirklich auch einzugreifen, um zu vermitteln, Kriege zu beenden, Kriege zu befrieden. Sie wollen es nicht, sie können es nicht. Und Russland versteht ja, dass es keine Wirtschaftssupermacht in der Region sein wird, sondern dass Russland vor allem auch militärisch Macht projizieren kann. Und da, glaube ich, macht man sich um chinesische Konkurrenz eher weniger Sorgen tatsächlich, weil man da einfach den chinesischen Appetit nicht sieht, diese Art von Rolle in der Region zu spielen. Wir hatten natürlich schon jetzt mehr, ich sag mal, chinesische Diplomatie in den letzten Jahren als noch, ich sag mal, vor 10 Jahren, ne, mit der Vermittlung zwischen Saudi-Arabien und Iran, auch teilweise mit Vermittlungen unter Palästinensern. Aber das war alles so recht oberflächlich und ohne, ich sag mal, ohne viel Nachdruck und ohne viel Prozesse, die sich daraus ergeben haben. Und da sehe ich im Moment auch nicht, dass sich das auf chinesischer Seite groß ändert.
Ja, also da würde ich gerne kurz drauf eingehen. Also ich glaube nicht, dass ich dir groß widersprechen würde, nur eine Sache ist da in meinem Kopf, nämlich dass China eine sehr wichtige Rolle dabei spielt, Länder mit Rüstungsgütern zu versorgen über sogenannte Dual-Use-Güter. Und ich finde, am besten sieht man das an den Houthis, die ja mittlerweile eine nicht ganz, ja, also wirklich eine beachtenswerte Raketenproduktion aufgebaut haben. Und da wurde ja früher aus dem Iran direkt an die Houthis geliefert. Die haben dann nur noch die Teile zusammengeschraubt und fertig. Und mittlerweile haben wir Studien, die zeigen, dass die Houthis 80% der Güter, die sie brauchen, aus China erhalten. Ein paar aus dem Iran, Russland, sonst woher. Und dann so ihre eigenen Fabriken dahin gebaut haben und die auch jedes Jahr ja, besser werden im Grunde in dem, was sie tun. Das heißt, China hat da schon eine sehr indirekte, wichtige Stellung für diese Länder, auch für den Iran. Sie sind aber, glaube ich, mit ihrem Militär noch lange nicht so weit, dass sie wirklich eine Machtprojektion ausüben können. Und diese Rolle spielt aktuell da noch Russland. Und was so in meinem Kopf war, als ich das vorhin gesagt habe, dass die beiden sich da eher am Ende kappeln werden, ist, dass ich auf der langen Schiene da schon diesen Konflikt sehe, dass China am ehesten noch die Rolle Russlands besetzen kann im Nahen Osten, als zum Beispiel die Rolle der USA zu ersetzen. Das kann natürlich auch irgendwie passieren, aber da sehe ich eher einen Konflikt als auf den anderen Ebenen.
Das ist eine spannende Frage und auch eine, mit der man einen neuen Podcast ausfüllen könnte, weil die Frage, ob im russisch-chinesischen Verhältnis in anderen Regionen die Konkurrenz überwiegen wird oder sozusagen die Kooperation, Zusammenarbeit oder der Gedanke, dass es da Platz für beide gibt und sich beide auch irgendwie komplementieren können, das bezieht sich ja nicht nur auf den Nahen Osten, sondern dieses Gespräch könnten wir zu Zentralasien führen, wir könnten es zu Afrika führen, wir könnten es zur Arktik führen. Also es ist eine ganz spannende Frage sozusagen, wo geht das russisch-chinesische Verhältnis dahin? Aber im Moment sehe ich zumindest aus russischer Perspektive da keinen großen Unmut über das, was China tut, sondern eher die Idee, solange es den Westen schwächt, ist uns das ganz recht, was die Chinesen machen. Also im Moment, glaube ich, macht man sich da noch keine großen Sorgen. Aber klar, wo wir in 5 oder 10 Jahren stehen, ist eine spannende Frage.
Ja, also aktuell, klar, also da gibt es auch noch wenig Reibung. Kommen wir zur letzten Frage. Wir hatten in Deutschland so vor einem Jahr ungefähr einen großen Hype, BRICS. Das wird jetzt das neue Ding, das den Westen niederringt. Was ist denn aus den BRICS-Staaten geworden? Also ich habe da jetzt nicht viel gesehen bei dem Krieg zum Beispiel.
Ja, also ich kann es vor allem aus der Warte der russischen Außenpolitik beantworten, weil das ja meine Expertise ist. Und da stimme ich dir zu. Also 2024, also vorletztes Jahr, war das Jahr des russischen Vorsitzes in BRICS. Und das Jahr war wirklich markiert von einer, ich nenne es mal, politische Hyperaktivität der russischen Seite. Also man hat da hunderte von Events veranstaltet für die BRICS-Partner in Russland. Von einer Fashion-Show über BRICS Games, also so eine Art olympische Spiele für BRICS in Russland, bis hin zu ganz vielen verschiedenen Kongressen zu vielen Themen. Also hunderte von Events, einen großen Gipfel in Kasan, in Tatarstan, wo sogar der Generalsekretär der Vereinten Nationen, Guterres, kam und viele Staaten vertreten waren. Und es ging Russland vor allem darum, durch diese Aktivität zu signalisieren, dass der Westen Russland global nicht isolieren kann. Dass man weiterhin viele Freunde hat, viele Partner, Staaten, mit denen man redet, mit denen man zusammenarbeitet. Also das war schon, ich würde sagen, ein Erfolg für die russische Diplomatie. Und 2024 war ja auch das Jahr, wo diese erste große BRICS-Erweiterung in Kraft trat und eben auch einige Länder des Nahen Ostens Mitglieder wurden, also die Emirate, Iran, Ägypten. Saudi-Arabien war ein interessanter Fall, weil Saudi-Arabien war auch eingeladen und hat dann auch das ganze Jahr 2024, so keine finale Entscheidung getroffen. Man hat bei bestimmten Events mitgewirkt, saß mit am Tisch, aber man hat auch formell die Mitgliedschaft nicht angenommen, was damit zu tun hatte, dass man sich vor den US-Präsidentschaftswahlen sozusagen nicht so sehr Russland und China gegenüber anlehnen wollte und da Vorsicht walten lassen wollte. Und jetzt ist es so, dass Saudi-Arabien auch nach wie vor formell nicht beigetreten ist. Und was ganz interessant ist, dass nach 2024, also nach diesem russischen Vorsitz, schon im letzten Jahr 2025, es deutlich leiser wurde um BRICS, man irgendwie weniger hörte und auch Russland selbst, ich würde sagen, weniger enthusiastisch und weniger laut über die BRICS geredet hat als Mechanismus. Natürlich, als dann Trump kam und auch mit Strafmaßnahmen gegenüber den BRICS drohte, was sozusagen deren Verzicht auf den US-Dollar und so betrifft, da hatte man nochmal das Gefühl, das könnte die BRICS-Staaten nochmal stärker zusammenschweißen, also dieser amerikanische Druck. Aber trotzdem gibt es auch eine Realisierung und eine Art Ernüchterung, dass da so viele verschiedene Interessen vertreten sind innerhalb von BRICS, dass es eben sehr, sehr schwierig ist, sich auf substanzielle Schritte zu einigen. Und das sehen wir jetzt, da du auch danach gefragt hast, auch nochmal deutlich im Rahmen dieses Iran-Krieges. Ne? Das ist natürlich, was da eine gemeinsame Position betrifft, sehr, sehr schwierig war, weil Iran und die Emirate ja beide Mitglied in den BRICS sind. Und deswegen stand es eher leise um die BRICS in den letzten Wochen und Monaten.
Tja, wie kommt man denn jetzt da auf ein Fazit? Russland, innerhalb der Verschiebungen, die stattfanden, hat Russland etwas abgebaut, aber an manchen Stellen sich doch verfestigt. Ne? Beispiel Iran, Syrien abgebaut. Also man kann jetzt nicht wirklich sagen, dass das herbe Rückschläge sind, die da stattfanden, oder?
Genau, also ich würde es vielleicht so zusammenfassen, dass insgesamt aufgrund des Ukraine-Krieges und aufgrund der Ressourcen, die dieser Krieg auf russischer Seite fordert, aber auch aufgrund der Entwicklung in der Nahostregion selbst, die jetzt wenig mit Russland zu tun haben, insgesamt ein Bild entstanden ist, dass russische Machtprojektion geschwächt ist im Vergleich zu ihrem Höhepunkt nach Eingriff in Syrien 2015. Also Russland hat heute insgesamt an Einfluss verloren in der Region, behält aber nach wie vor wichtige Basen, also einmal Militärbasen, aber auch wichtige Beziehungen aufrecht, um auch wieder ambitionierter vorzugehen in der Region nach Ende des Ukraine-Krieges, wenn Ressourcen frei werden. Und das ist auch, glaube ich, so verstehe ich zumindest die Gespräche und das Ansinnen in Moskau, ist das auch eine Ambition für die russische Außenpolitik. Ne? Also man kann gerade nicht mehr machen, aber irgendwann wird man auch wieder auf das, was man bereits erreicht hat, aufbauen können und wieder etwas ambitionierter in die Region zurückkehren können.
Hanna Notte, vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank für die Einladung.
So, und wenn ihr dazu noch ein paar Gedanken habt, dann geht auf unsere neue Internetseite www.auslandsbericht.de. Vielen Dank fürs Hören, euch eine schöne Zeit und bis demnächst mal wieder.
Das war Foreign Times, Außenpolitik ganz nah. Diese Folge wurde unterstützt von unseren Premium-Mitgliedern auf foreigntimes.de. Bis zum nächsten Mal. Foreign Times, Außenpolitik ganz nah. Diese Folge wurde unterstützt von unseren Premium-Mitgliedern auf foreigntimes.de. Bis zum nächsten Mal.